stell dir vor, du sitzt in so einem richtig klassischen, holzgetäfelten Konferenzraum.
Mhm, so ein richtig schwerer Tisch, ne?
Genau, und zwar bei einer der größten deutschen Immobilienholdings. Wir schreiben Anfang Mai das Jahr 2026. Und vor dem Verwaltungsrat liegt der jährliche Bericht zum Facility Management, also kurz FM.
Und da reden wir ja in der Liga über ein wirklich massives Millionenvolumen.
Richtig, ein riesiger Batzen Geld. Und auf den ersten Blick sieht das alles auch wunderbar routiniert aus. Da sind zwei große Dienstleister, die das Portfolio managen, die Verträge werden eingehalten, das Budget stimmt so einigermaßen.
Aber es gibt einen Haken.
Und was für einen? Direkt daneben auf dem Tisch liegt nämlich ein zweites Papier, und zwar die ESG-Datenqualität. Also die CO2-Verbräuche, der Wartungsstand der Anlagen, diese ganzen Sanierungszyklen.
Also exakt die Zahlen, die man heute den Investoren und Banken quasi lückenlos vorlegen muss.
Genau. Und dieses zweite Papier ist ein absolutes Desaster. Völlig fragmentiert, lückenhaft, teils geschätzt, teils völlig veraltet. Und dann beugt sich einer der Vorstände über den Tisch, schaut den CFO an und fragt, warum zahlen wir eigentlich jedes Jahr Millionen für unser AFM, haben aber absolut keine Kontrolle über unsere eigenen Verbrauchsdaten für die Investoren?
Eine sehr berechtigte Frage.
Absolut. Und der CFO schaut auf, zuckt mit den Schultern und gibt die vielleicht trockenste, aber ehrlichste Antwort der ganzen Branche. Er sagt, weil wir es vor 10 Jahren so entschieden haben.
Wow. Ja, das trifft genau den wunden Punkt der gesamten Immobilienbranche. Dieser Moment in diesem Konferenzraum, der verdeutlicht im Grunde das Ende einer ganzen Ära.
Mhm.
Weil für Jahrzehnte galt ja im Management von Immobilien diese absolute unantastbare goldene Regel, einfach alles auslagern.
Genau. Und dieser Moment ist ja keine Fiktion, sondern exakt die Realität, die den Markt gerade mit voller Wucht trifft. Und genau darum geht es in unserer heutigen tiefgehenden Analyse. Wir knöpfen uns nämlich einen topaktuellen Leitfaden von MXI.ai aus diesem Monat vor.
Richtig, Mai 2026.
Genau. Das Thema ist der radikale Wandel bei Make or Buy im Facility Management. Unsere Mission heute für dich als Zuhörer ist herauszufinden, warum dieses jahrzehntealte Outsourcing-Modell unter dem Druck von ESG-Vorgaben gerade komplett in sich zusammenfällt. Und natürlich, wie clever der Immobilienhalter sich jetzt die Kontrolle zurückholen.
Extrem spannendes Thema.
Aber bevor wir diese neue Strategie zerlegen, wir müssen ja erstmal verstehen, wie wir überhaupt in diese Sackgasse geraten sind. Also warum war dieses radikale Outsourcing, bei dem man die Schlüssel zum Gebäude faktisch einfach einem Dritten in die Hand drückt, in der Vergangenheit so extrem verlockend?
Ja, die Logik dahinter war rein kaufmännisch und aus damaliger Sicht auch extrem sinnvoll. Facility Management galt historisch für die meisten Eigentümer schlichtweg als ein ausführungsnaher Service.
Also einfach nur Leute, die Dinge tun.
Genau. Jemand macht das Treppenhaus sauber, jemand repariert die Heizung, jemand wechselt die kaputte Glühbirne aus. Das war eine reine Handlangerdienstleistung. Die einzige strategische Frage, die sich so ein Asset Manager damals gestellt hat, lautete eigentlich nur, wer macht mir das am billigsten und hält mir gleichzeitig den operativen Ärger vom Hals?
Und die Antwort war dann natürlich immer der externe Dienstleister.
Richtig, weil der völlig andere Skaleneffekte hat als ein einzelner Eigentümer. Man darf ja nicht vergessen, die Kostenstruktur im FM ist extrem personalintensiv.
Mhm.
Lohn- und Sozialabgaben machen bei diesen Anbietern rund 70-75% der gesamten Kosten aus. Wenn du jetzt als Eigentümer eines einzelnen Bürogebäudes einen eigenen Hausmeister einstellst,
dann habe ich den auf der Payroll jeden Tag.
Exakt. Du hast einen enormen Fixkostenblock. Du bezahlst den 365 Tage im Jahr, auch wenn in manchen Wochen kaum Reparaturen anfallen. Du musst seinen Urlaub abdecken, seine Krankheitstage.
Das summiert sich.
Und dein FM-Dienstleister hingegen, der bündelt hunderte Mitarbeiter, das ganze Material und die Fahrzeuge über Dutzende Auftraggeber hinweg. Er wandelt also diese massiven fixen Personalkosten für den Eigentümer in bequeme, variable Kosten um.
Verstehe. Das Volloutsourcing war im Grunde wie so ein Autoleasing.
Guter Vergleich, ja.
Es ist halt extrem bequem. Die Raten sind total vorhersehbar. Und wenn der Motor stottert, stellst du den Wagen einfach in die Werkstatt des Anbieters. Du fährst quasi nur.
Ganz genau.
Aber jetzt im Jahr 2026 haben sich die Spielregeln massiv geändert. Du darfst dieses geleaste Auto plötzlich nur noch fahren, wenn du jederzeit und wirklich in Echtzeit die exakten Abgaswerte belegen kannst.
Mhm.
Und auf einmal stellst du fest, hey, mein Leasinggeber hält die gesamten Telemetriedaten des Fahrzeugs als Geisel unter Verschluss. Er liefert dir vielleicht einmal im Jahr so einen völlig unübersichtlichen PDF-Report, aber den direkten Zugriff auf deinen eigenen Bordcomputer, den hast du abgegeben.
Diese Telemetriedaten, das ist wirklich der perfekte Vergleich für das, was heute in den Immobilien passiert. Und diese verschlossenen Daten sind eben auch einer von vier fundamentalen Treibern, die dieses alte Leasing-Modell, also dieses Voll-Outsourcing, gerade systematisch zerstören.
Okay, lass uns das mal aufdröseln. Was sind diese vier Treiber aus der Quelle?
Wenn wir uns die Marktdynamik im Leitfaden ansehen, beginnt alles mit einem sehr handfesten Treiber, nämlich einer massiven Kostenexplosion.
Also es wird einfach teurer.
Richtig teurer. Die Personalkosten im FM steigen extrem rasant. In der Quelle wird zum Beispiel erwähnt, dass 12% der Immobilienverantwortlichen sich massiv um Kosten sorgen. Im US-Markt zum Beispiel stiegen die Kosten allein im Jahr 2022 um 7,6%.
Wow, 7,6% in einem Jahr.
Ja, und da diese Dienstleister ja das Personal stellen, reichen sie diese Kosten am Ende 1:1 an die Eigentümer durch.
Okay, das tut weh in der Bilanz, aber es ist vielleicht noch kein systemischer Kollaps.
Nein, der wirkliche Gamechanger, der das Modell komplett bricht, ist der zweite Treiber. Und das sind die ESG- und Datenanforderungen.
Da sind wir wieder bei den Abgaswerten vom Auto.
Genau. Wenn wir uns die neuen Standards ansehen, dann wird es wirklich ernst. Die Quelle verweist da auf den neuen ARCS-Standard für Immobilienbewertungen. Der ist ja seit dem 30. April 2026 wirksam.
Mhm.
Und darin wird explizit die Angabe eines sogenannten Stranding Dates gefordert.
Lass uns das ganz kurz für jemanden aufdröseln, der nicht täglich Nachhaltigkeitsberichte schreibt. Ein Stranding Date ist faktisch das Ablaufdatum eines Gebäudes, oder?
Sozusagen, ja.
Also es ist der exakte Zeitpunkt, ab dem eine Immobilie so viel CO2 ausstößt, dass sie die Klimapfade verfehlt und für Investoren im Grunde wertlos wird, ein sogenanntes Stranded Asset.
Exakt. Und um zu beweisen, dass dein Gebäude nicht in 3 Jahren ein Stranded Asset ist, musst du den sogenannten CRRM-Pfad deines Portfolios nachweisen.
CRRM steht für Carbon Risk Real Estate Monitor, richtig?
Genau. Und das ist eben kein abstraktes theoretisches Konzept mehr. Das sind knallharte, granulare Verbrauchsdaten, die du der Bank vorlegen musst, um deine Immobilien überhaupt noch refinanzieren zu können.
Und woher kommen diese Daten?
Tja, von unten im Heizungskeller. Aus den Wartungszyklen der Klimaanlage. Direkt aus dem operativen Betrieb.
Ah, und da schnappt die Falle zu.
Richtig. Wenn du die operative Steuerung komplett an einen Dienstleister ausgelagert hast, der dir die Daten nur widerwillig, völlig veraltet oder im falschen Format liefert, dann sinkt der Wert deiner Immobilie auf dem Papier massiv.
Weil Intransparenz heute in den Bilanzen sofort mit Risikoabschlägen bestraft wird, das ist krass.
Ja.
Das bringt uns direkt zum dritten Treiber, Komplexität und Haftung.
Mhm.
Die Technik in den Gebäuden wird ja immer komplexer. Wir haben extrem verschärfte gesetzliche Vorgaben für Brandschutz, für Trinkwasserhygiene, Aufzugsprüfungen. Und der Haken für den Immobilienbesitzer ist ja, die rechtliche Haftung bleibt immer bei ihm.
Absolut.
Du kannst im Schadensfall dem Richter nicht sagen, oh, dafür hatte ich doch diesen günstigen Dienstleister engagiert. Du bist als Eigentümer in der Betreiberverantwortung. Und wenn du also ohnehin haftest und ohnehin die Daten brauchst, da fragt man sich unweigerlich, warum zahle ich diesen Dienstleister überhaupt noch?
Das ist die völlig logische Schlussfolgerung. Vor allem, und das ist jetzt der vierte Treiber, wenn man sich anschaut, dass es da diesen paradoxen Margendruck bei den Dienstleistern selbst gibt.
Ja, warte mal. Da muss ich kritisch nachhaken. Man könnte ja meinen, wenn die Eigentümer Millionenbeträge zahlen und die Kosten derart steigen, dann machen die großen FM-Dienstleister fantastische Gewinne, oder?
Genau das Gegenteil ist der Fall. Das ist wirklich verrückt. Laut den Analysen aus dem Mittix-Mehl-Leitfaden kratzen die Top-Dienstleister am absoluten Existenzminimum. Wir reden hier von EBITDA-Margen von winzigen 0-5%.
0-5%, das ist ja nichts. Das heißt, wir haben hier ein perfektes Lose-Lose-Szenario.
Ja.
Der Dienstleister schwitzt Blut und Wasser, kratzt am Existenzminimum mit mickrigen 5% Marge, muss zwangsläufig die Qualität drücken oder am Personal sparen, um überhaupt zu überleben.
Mhm.
Und der Immobilienbesitzer auf der anderen Seite verliert trotzdem die komplette Datenkontrolle, zahlt immer mehr und trägt das volle rechtliche Risiko. Wer gewinnt hier eigentlich überhaupt noch?
Niemand. Und genau deshalb ist es ja eine völlig intuitive Reaktion des Managements, in den Holdings zu sagen, Schluss mit diesem Wahnsinn.
Wir machen das jetzt wieder selber.
Genau. Die kündigen die Verträge und sagen, wir machen das jetzt wieder wie in den 80er Jahren und holen einfach alles wieder in-house.
Was ja total logisch klingt.
Intuitiv ist das absolut verständlich. Aber operativ ist der Versuch, einfach alles wieder selbst zu machen, der direkte Weg in die Katastrophe.
Oh, okay.
Die Quelle warnt sehr eindringlich davor, in dieses Extrem zurückzufallen. Wer heute versucht, alles zu insourcen, der versteht nicht, wie komplex Facility Management mittlerweile geworden ist.
Also kein pauschales Zurückrudern.
Nein. Der Schlüssel liegt darin, FM nicht mehr als einen großen, undefinierten Block zu betrachten, sondern als eine präzise Wertschöpfungskette. Und die besteht aus 5 ganz klaren Ebenen.
Okay.
Und nur wenn man diese Ebenen seziert, erkennt man, was wirklich nach innen gehört und was nicht.
Dann lass uns diese Ebenen mal systematisch durchgehen. Wo fangen wir an? Wahrscheinlich ganz oben bei der reinen Strategie.
Fangen wir am besten mit den beiden äußeren Rändern dieser Wertschöpfungskette an, denn da ist die Sachlage völlig eindeutig. Auf der einen Seite haben wir Ebene 1, die strategische Steuerung.
Also Budgetplanung, ESG-Ziele, solche Sachen.
Genau, die grundlegenden Standards für das Portfolio. Und auf der komplett anderen Seite der Kette haben wir Ebene 5, das sind die Daten und die Dokumentation.
Also das digitale Anlagenregister, CO2-Werte, Wartungshistorien.
Richtig. Diese beiden Ränder, also Ebene 1 und Ebene 5, die müssen im Jahr 2026 zwingend und kompromisslos nach innen geholt werden. Die strategische Führung und die Datenhoheit sind schlichtweg nicht mehr delegierbar, wenn man seinen Unternehmenswert erhalten will.
Soweit so klar. Daten und Strategie bleiben zwingend im Haus. Aber was passiert am anderen Ende des operativen Spektrums? Wir sprachen ja gerade über die extrem steigende Komplexität der Gebäudetechnik.
Ja, das bringt uns zu Ebene 4, den Spezialleistungen. Hier sprechen wir über komplexe Aufzugswartungen, hochsensible Brandschutzanlagen, Großkältetechnik.
Mhm.
Diese Leistungen müssen zwingend extern bleiben. Der Leitfaden stützt sich hier auf ganz klare Branchenbenchmarks, die besagen, dass Leistungen wie Aufzüge oder Brandschutz nur zu mickrigen 8% überhaupt für ein Insourcing geeignet sind.
Aber da muss ich kurz einhaken.
Ja.
Wenn wir doch gerade feststellen, dass wir als Eigentümer ohnehin für den Brandschutz und die Sicherheit haften und wir jetzt ja massiv die Kontrolle zurückholen wollen, warum stelle ich dann nicht einfach selbst einen richtig guten Aufzugsspezialisten und einen eigenen Brandschutzingenieur fest ein? Wenn ich das Geld ohnehin in die Hand nehme, habe ich doch dann endlich 100%ige Kontrolle?
Das klingt auf dem Papier total gut, ist aber in der Praxis eine massive Haftungsfalle.
Es geht hier nicht um das Gehalt des Technikers. Es geht um das systemische Risiko. Komplexe Anlagen wie Aufzüge erfordern extrem spezifische, fortlaufend zu erneuernde Zertifikate, Prüfprotokolle und Herstellerlizenzen.
Ah, okay.
Was passiert denn, wenn dein einziger hochspezialisierter interner Aufzugstechniker 3 Wochen in den Urlaub geht oder er kündigt unerwartet? Und genau in diesem Zeitraum bleibt dein Aufzug stecken oder stürzt im schlimmsten Fall ab.
Dann habe ich ein riesiges Problem.
Ein gigantisches. Als Immobilienhalter stehst du sofort voll im Feuer der rechtlichen Haftung, weil du deine Betreiberpflicht nicht lückenlos gewährleisten konntest.
Verstehe.
Externe Spezialfirmen haben hunderte dieser Techniker. Sie tragen quasi dieses Ausfall- und Zertifizierungsrisiko für dich. Ein eigenes Team für diese Nischen rechnet sich fast nie.
Es sei denn, man ist vielleicht so ein gigantischer, geschlossener Campus wie ein Universitätsklinikum, oder?
Genau, das sind die absoluten Ausnahmen.
Okay, das ergibt absolut Sinn. Die Risikoverlagerung bei extrem komplexen Themen ist also der eigentliche Service, den ich mir auf Ebene 4 einkaufe.
Richtig.
Das bedeutet aber, wenn Ebene 1 und 5 zwingend nach innen müssen und Ebene 4 zwingend draußen bleibt, dann liegt das eigentliche Schlachtfeld, der wahre Make-or-Buy-Korridor, ausschließlich dazwischen.
Exakt. Was hier wirklich faszinierend ist, die Musik spielt in der Ebene 2 und Ebene 3.
Was genau ist Ebene 2?
Ebene 2 ist die operative Steuerung. Dazu gehört das CAFM-Ticketsystem,
also das Computer-Aided Facility Management und die ganze Einsatzdisposition.
Und Ebene 3?
Das ist die reine technische Ausführung. Das sind die klassischen Hausmeisterdienste, Kleinreparaturen, Mängelaufnahme, die Sichtkontrollen im Gebäude. Laut der Quelle sind diese ausführenden Tätigkeiten der Ebene 3 tatsächlich zu 88-95% hervorragend dafür geeignet, sie in-house zu erbringen.
Also bauen wir faktisch ein hybrides System. Die Daten, das Managementsystem und den Hausmeister, der durchs Gebäude geht, die kontrolliere ich selbst. Und den Aufzugsspezialisten buche ich als Modul von außen dazu.
Ganz genau. Das ist das Zielbild.
Aber warte mal, eine operative Steuerungsschicht komplett neu aufzubauen, eigene Handwerker einzustellen, teure Softwarelizenzen zu kaufen und gleichzeitig immer noch externe Rechnungen für Spezialisten zu bezahlen, das klingt nach immensen Vorlaufkosten.
Das ist es auch.
Ab welcher Portfoliogröße fällt diese knallharte Mathematik überhaupt an, sich zu meinen Gunsten zu drehen?
Da sprichst du den entscheidenden Filter an, die finanzielle Machbarkeit. Der Leitfaden liefert dazu drei sehr aufschlussreiche, durchgerechnete Break-Even-Szenarien, die uns genau zeigen, wann der Hebel greift.
Lass uns die mal durchgehen.
Schauen wir uns Szenario 1 an. Du hast ein eher kleines, vielleicht regional verstreutes Portfolio. Sagen wir 100 Einheiten. Dein gesamtes VM-Volumen liegt bei etwa 80.000 Euro im Jahr.
Okay, überschaubar.
Dein theoretisches Sparpotenzial, wenn du die Dienstleistermarge von diesen berühmten 5% einbehältst, beläuft sich auf lächerliche 4.000 Euro im Jahr.
Das ist ja gar nichts.
Genau. Demgegenüber stehen aber initiale Aufbaukosten für CRFM-Software, Disposition und neue Strukturen von schnell mal über 100.000 Euro.
Oh wow, das rechnet sich ja nie.
Fazit: Bei 100 Einheiten ist Insourcing eine extrem teure Sackgasse. Hier bleibt das Volloutsourcing an externe Anbieter trotz all seiner Nachteile kaufmännische Pflicht.
Okay, die Kleinen bleiben also draußen, weil die Strukturkosten diese winzige Margenersparnis komplett auffressen. Wie sieht es in der Mittelklasse aus?
Szenario 2 betrachtet 500 Einheiten, die idealerweise regional auch etwas gebündelt sind. Hier sprechen wir über ein FM-Volumen von ca. 400.000 Euro. In diesem Bereich betreten wir langsam die Hybridzone.
Also da fängt man an, Ebene 2 und 3 reinzuholen.
Genau. Du beginnst damit, eine eigene interne Steuerung aufzubauen. Du ziehst die Datenstrukturen in deine Systeme und pilotierst vielleicht erste eigene Hausmeisterteams für die Basisarbeiten. Wenn man das sauber macht, liegt der finanzielle Break-Even hier typischerweise im Jahr 2 bis 3.
Und dann gibt es ja noch die großen Player, die echten institutionellen Halter.
Richtig. Szenario 3. Das große Portfolio ab 2000 Einheiten aufwärts.
Mhm.
Hier bewegen wir uns bei einem FM-Volumen von 1,8 Millionen Euro und mehr. Bei dieser Skalierung rechnet sich nicht nur das Insourcing, hier lohnt sich in der Regel sogar die Gründung einer echten eigenen FM-Tochtergesellschaft.
Okay, das ist ein richtiges Business dann.
Absolut. Du sparst hier operativ über 90.000 Euro Dienstleistermarge pro Jahr. Aber, und das ist viel wichtiger als diese 90.000 Euro, der strategische Return ist immens. Du gewinnst die absolute Hoheit über deine Daten und deine Reaktionsgeschwindigkeiten zurück.
Und hier wird es wirklich interessant. Angenommen, ich bin dieser Asset Manager mit dem großen Portfolio.
Mhm.
Ich habe 2000 Einheiten. Ich sehe das Einsparpotenzial. Das Vorstandsbudget ist freigegeben. Ich bin hochmotiviert.
Ja.
Warum gehe ich denn nicht einfach direkt am Montagmorgen zum Notar, gründe meine FM GmbH, schalte eine riesige Stellenanzeige und stelle 50 Hausmeister und Techniker ein, um sofort loszulegen?
Weil das der absolute Klassiker unter den Fehlern ist.
Echt?
Ja. Das treibt dich innerhalb weniger Monate ins völlige organisatorische Chaos und womöglich direkt in die Insolvenz deiner neuen Tochterfirma.
Krass. Warum?
Wenn du von einem Volloutsourcing kommst und direkt anfängst, operatives Personal einzustellen, hast du das System nicht verstanden. Die Quelle beschreibt diesen Weg nach Inhouse als eine präzise Skalierungstreppe, die aus 8 Stufen besteht.
8 Stufen?
Ja. Von Stufe 0, dem bisherigen Volloutsourcing, hinauf bis zur Stufe 7. In der deine eigene FM GmbH so professionell läuft, dass sie sogar für Drittkunden am externen Markt auftritt.
Okay.
Und das zentrale Gesetz dieser Trippe lautet, du darfst unter keinen Umständen 2 Stufen auf einmal nehmen. Niemals.
Aber warum ist das so fatal? Ich meine, wenn ich doch das Geld habe, baue ich die Struktur einfach parallel zum Personal auf, oder nicht?
Stell dir das mal ganz praktisch vor. Das Holding Management gründet diese GmbH und stellt sofort 50 Hausmeister ein. Das ist ein Sprung direkt auf Stufe 3 oder 4 der Treppe. Was Sie dabei aber völlig ignoriert oder übersprungen haben, ist Stufe 2, die fundamentale Daten- und Systemkonsolidierung.
Ah.
Sie haben noch gar kein funktionsfähiges CAFM-System etabliert. Sie haben keine digitale Disposition, keine automatisierten Workflows.
Oh Gott, ich ahne es.
Was passiert am ersten Arbeitstag? Diese 50 neuen Hausmeister stehen morgens um 8 im Hof. Sie haben nagelneue Dienstwagen. Sie kosten ab heute massiv Geld, aber sie haben absolut keine Ahnung, in welches Gebäude sie eigentlich fahren sollen.
Weil es keine Tickets gibt.
Richtig. Keine Tickets, keine Priorisierung von Notfällen, keine Schichtpläne im System. Du verbrennst ab Tag 1 astronomische Summen, weil deine teuren Handwerker auf Zurufe per Telefon warten.
Wahnsinn.
Gleichzeitig eskalieren natürlich die Beschwerden der Mieter, weil einfach nichts mehr strukturiert abgearbeitet wird. Die goldene Regel muss zwingend lauten: zuerst das digitale System, dann die Prozesse und dann erst der Mensch. Wer das umdreht, scheitert komplett.
Das ist eine brillante Überleitung. Denn selbst wenn wir annehmen, dass eine Holding diese Skalierungstreppe mit eiserner Disziplin Stufe für Stufe nach oben geht, die Software ist da, die Disposition läuft, die Zahlen stimmen auf dem Papier, warum krachen diese ehrgeizigen Inhouse-Projekte in der Realität dann trotzdem noch so extrem oft gegen die Wand?
Tja, der unsichtbare Eisberg.
Genau. Wenn ich den Bericht richtig lese, liegt das Problem dann plötzlich gar nicht mehr in den Excel-Tabellen, sondern in der Kultur.
Absolut.
Ich kann mir das schon richtig bildhaft vorstellen. Das klingt, als würde eine hochgradig analytische, global agierende Investmentbank plötzlich beschließen, eine mittelständische Bäckereikette zu betreiben.
Das ist ein tolles Bild.
Du hast den Banker im Maßanzug, der in Quartalsberichten und Renditespreads denkt und der soll jetzt dem Bäcker erklären, warum der Ofen heute Nacht aus Effizienzgründen um 3 Grad kühler laufen muss. Das ist doch eine fundamental inkompatible DNA.
Genau das ist es. Dieser kulturelle Eisberg ist die größte Hürde überhaupt. Es ist ein brutaler Kulturclash zwischen zwei Welten, die unterschiedlicher eigentlich nicht sein könnten. Die Quelle identifiziert 8 Dimensionen, in denen diese Holding-DNA frontal mit der FM-DNA kollidiert.
Okay, lass uns da mal tiefer reingehen. Wie äußert sich das im Alltag? Der Banker und der Handwerker, wo genau knallt es da?
Nehmen wir mal als erstes Beispiel mal die Dimension der Kalkulation und des Zeithorizonts. Ein klassischer Asset Manager oder die Führung einer Immobilienholding rechnet in extrem langfristigen Investitionszyklen.
Mhm.
Die planen ein massives CapEx-Projekt, vielleicht eine Gebäudesanierung über 5 Jahre und berechnen den Return on Investment, eine völlig makroökonomische Sichtweise.
Und das FM?
Das Facility Management funktioniert komplett anders. Ein FM-Objektleiter denkt in Mikroeinheiten. Der muss im Alltag kleinteilige Stundensätze rechtfertigen und kalkulieren, ob er den Materialaufwand für ein kaputtes 5-Euro-Ventil drunten im Keller über die Nebenkosten abrechnen kann. Das sind Welten, die da aufeinanderprallen.
Krass. Was noch?
Zweites massives Konfliktfeld, das Verständnis von IT und Daten. Holdings lieben komplexe, tief verzweigte Excel-Tapeten und monströse SAP-Dashboards, die auf großen Monitoren ausgewertet werden.
Oh ja. Klassisches Corporate Life.
Das Facility Management hingegen ist operativ auf der Fläche unterwegs. Die Realität dort ist ein Mitarbeiter, der mit dicken Arbeitshandschuhen und einem oft schmutzigen Smartphone in einem schwach beleuchteten Treppenhaus steht und der muss innerhalb von 3 Sekunden ein Checklistenfeld antippen können, um eine Prüfung rechtssicher zu dokumentieren.
Okay, das heißt, wenn die Holding versucht, ihre schwerfällige Bürosoftware dem Handwerker vor Ort aufzuzwingen, bricht das System sofort zusammen.
Komplett. Makro-Excel im klimatisierten Büro gegen Mikro-App im feuchten Keller. Das kann ohne eine ganz starke Übersetzungsebene nicht funktionieren.
Wahnsinn.
Und es geht noch tiefer. Zum Beispiel beim Qualitätsverständnis. Für die Holding ist Qualität oft definiert als ein fertiges Ergebnis zu einem Stichtag, also so nach dem Motto, das Gebäude ist bis zum 1. März modernisiert, Haken dran, Budget eingehalten.
Und für den Techniker?
Für das FM ist Qualität eine permanente, pulsierende Echtzeitkennzahl. Die messen sich an SLAs, also an Service Level Agreements, und ganz besonders an der Erstlösungsquote.
Was heißt das genau?
Die Frage im VRM ist nicht, ist das Haus in 5 Jahren saniert, sondern habe ich als Techniker das tropfende Rohr bei meinem allerersten Besuch sofort dicht bekommen, ohne nochmal ins Lager fahren und Material holen zu müssen?
Das sind ja wirklich zwei völlig verschiedene Philosophien von Arbeit und Erfolg.
Absolut. Wenn wir das mit dem großen Ganzen in Verbindung bringen, wird auch klar, warum der Bericht so extrem vor dem sogenannten Margetunnel warnt.
Oh ja, der Margetunnel. Das finde ich einen der faszinierendsten konzeptionellen Gedanken aus der gesamten Quelle. Dieser Tunnelblick ist im Grunde eine massive strategische Selbsttäuschung des Managements, oder?
Der erste Reflex des CFOs ist ja oft, guck mal, unser externer Dienstleister macht da draußen 5% EBITDA-Marge mit unserem Auftrag. Wenn wir den einfach feuern, sparen wir uns diese 5% und buchen sie als direkten Gewinn in unsere eigene Kasse.
Klingt ja auch erstmal verlockend.
Was das Management in diesem stark verengten Tunnelblick aber völlig ausblendet, um diese läppischen 5% Marge zu retten, verändert sich die gesamte operative Risikostruktur des Unternehmens. Man holt sich plötzlich einen gigantischen, unflexiblen Fixkostenblock von 70% Personalkosten in die eigene Bilanz.
Man tauscht also ein extrem agiles, atmendes System, bei dem man einfach nur Rechnungen bezahlt, gegen einen massiven internen Kostenklotz, nur um ein paar Prozentpunkte herauszuquetschen.
Ganz genau.
Und das Management unterschätzt dabei wahrscheinlich völlig, was Personalführung im Handwerk überhaupt bedeutet in der Praxis.
Völlig. In der sauberen Welt der Holding gibt es keinen Schichtdienst an Weihnachten. Wenn ein Analyst im Asset Management Grippe hat, dann bleibt eine Excel-Tabelle eben mal einen Tag liegen.
Das stört niemanden groß.
Aber im FM, da gibt es Grippewellen unter den Handwerkern, die sofort deinen Notdienst komplett lahmlegen. Plötzlich klingelt bei dir als Management das Telefon, weil du dich an einem Sonntag um 3 Uhr nachts darum kümmern musst, wer jetzt diesen massiven Rohrbruch in einem Wohnblock abdichtet.
Weil sich dein eigener, fest angestellter Mitarbeiter gerade krank gemeldet hat.
Genau. Wer den Weg des Insourcings geht, nur um ein paar Euro Dienstleistermarge zu sparen, aber diese operative Wucht der Personalführung ignoriert, der wird kläglich scheitern.
Das ist der perfekte Punkt, um die Fäden für dich als Zuhörer mal zusammenzuziehen. Was bedeutet dieser ganze Paradigmenwechsel nun eigentlich konkret?
Mhm.
Wenn du im Jahr 2026 Facility Management immer noch in der alten Schublade der reinen Ausführungsdienstleistung ablegst, also gedanklich bei dem Typen bist, der den Flur wischt und die Glühbirne wechselt, dann hast du ein existenzielles Problem mit deinem Portfolio.
Das kann man so hart sagen, ja.
FM ist heute eine strategische Dreifaltigkeit. Es ist natürlich weiterhin ein massiver operativer Kostenblock. Es ist aber gleichzeitig deine allerwichtigste Echtzeitdatenquelle für den ESG-Nachweis. Und genau deshalb ist es heute ein direkter, harter Bewertungsfaktor für den Wert deiner Immobilien.
Genau diesen fundamentalen Wandel fasst der Leitfaden ja unter dem Begriff der zweiten Marge zusammen.
Richtig. Und diese zweite Marge ist eben nicht das eingesparte Geld aus diesem alten Margetunnel. Es ist der neu geschaffene Steuerungs- und Datenwert. Diesen Wert darfst du als moderner Immobilienhalter schlichtweg nicht mehr aus der Hand geben.
Absolut.
Warum ist das für dich so extrem relevant, egal ob du selbst ein riesiges Portfolio managst oder einfach nur verstehen willst, wie sich die Mechanik dieses Milliardenmarktes gerade verschiebt? Ganz einfach. Wer F&M weiterhin nur als lästigen Kostenfaktor betrachtet, den man bequem an externe Dienstleister wegdrücken kann, der verliert heute seine steuerungsrelevanten ESG-Daten.
Und ohne Daten?
Ohne diese sauberen, verifizierten Daten aus dem eigenen System verfehlst du die Klimapfade. Das führt zu Risikoabschlägen bei den Banken. Und das bedeutet im Jahr 2026 knallhart, du verlierst an Unternehmenswert. Ohne Datenhoheit gibt es einfach keine Rendite mehr.
Das wirft aber eine wichtige Frage auf, wenn wir diese Logik jetzt mal auf die Makroebene heben. Eine Frage, die den gesamten Markt umkrempeln könnte.
Okay, was meinst du?
Wenn cleverer Immobilienhalter jetzt genau das tun, was strategisch notwendig ist, wenn sie die Datenhoheit, die CFM-Systeme und die operative Steuerung der Ebene 2 radikal wieder in-house in eigene Töchter ziehen, und wenn sie den klassischen großen FM-Dienstleistern da draußen wirklich nur noch die reine margenschwache Handarbeit der Ebene 3 überlassen, weil sie die lukrative Steuerung ja jetzt selbst übernehmen, zwingt das diese gigantischen FM-Anbieter dann nicht mittelfristig dazu, ihr komplett historisch gewachsenes Geschäftsmodell aufzugeben?
Das ist ein wirklich disruptiver Gedanke. Wenn die Immobilienholdings plötzlich die Daten festhalten, müssen sich die klassischen Dienstleister vielleicht komplett neu erfinden?
Genau. Werden wir vielleicht erleben, dass aus traditionellen Reinigungs- und Handwerkskonzernen in wenigen Jahren reine Software- und Dateninfrastrukturprovider werden müssen, um in diesem neuen Ökosystem überhaupt noch Geld zu verdienen?
Wahnsinn. Ein Gedanke, den du beim nächsten Blick auf die FM-Branche definitiv im Hinterkopf behalten solltest. Das war unsere tiefgehende Analyse für heute. Bis zum nächsten Mal.